Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück zu Porta, dem Volksfreund-Geschichtspodcast mit Miguel und Alexander am Mikrofon. Und wir sind heute mal nicht in unserem eigenen Studio, sondern im Stadtarchiv in Trier oder beziehungsweise in der wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier. Denn wir haben hier ein Gespräch mit einem Gast, einem besonderen Gast. Ja, und was ist echt, was ist nicht echt, was kann ein hochoffizielles Dokument darstellen? Ist es Wahrheit, ist es vielleicht eine Fälschung? Fake News sind ja immer ein großes Thema und das nicht nur bei uns in der Neuzeit, sondern auch schon früher, im Mittelalter. Selbst Päpste haben davor nicht zurückgeschreckt. Vor über 1000 Jahren zum Beispiel haben sie behauptet, in einer Urkunde, dass ihnen der römische Kaiser Konstantin einst die Herrschaft über Rom geschenkt habe. Damals haben die Leute das glauben wollen oder sollen, heute weiß man, das war eine Fälschung. Auch eines der ältesten Klöster Westeuropas, die Reichsabtei St. Maximin bei Trier, hat zur Schreibfeder gegriffen, um etwas schriftlich festzuhalten, was nicht stimmen konnte. Ein Historiker aus Trier kann mehr hierzu erzählen. Francesco Roberg ist Direktor der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier und des Stadtarchivs. Er hat zu diesem Nekrolog von St. Maximin intensiv geforscht, kann aber auch sehr viel mehr erzählen über Fälschungen im Mittelalter. Und das ist unser Thema. Herr Roberg, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Sehr gerne. Guten Morgen. Guten Morgen.
Herr Roberg, wie genau sind Sie überhaupt in das Thema Fälschungen eingestiegen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vielen Dank. Offen gestanden war der erste Schritt ein ganz simpler. Mein akademischer Lehrer Theo Kölzer in Bonn hat mir das als Dissertationsthema übertragen, vor vielen, vielen Jahren. Und damals war natürlich noch nicht klar, dass es sich um eine Fälschung handeln würde, dieses Thema. Sonst wäre es natürlich redundant, sowas zu vergeben. Also er hat mir damals gesagt, passen Sie auf, Frau Robert, ich kenne Sie, das ist das richtige Thema, gucken Sie sich mal dieses Nekrolog an. Und ich weiß das noch sehr genau, das war im Treppenhaus des Historischen Seminars in Bonn. Und das Nekrolog selber liegt ja inzwischen und auch damals schon in Manchester, in der John Rylands University Library. Ist auf sehr versteckte und merkwürdige Wege dahin gelangt. Kurzum, er hatte Fotografien, die er mir gegeben hat, damals noch selbstverständlich Abzüge, also keine Digitalisate. Und dann habe ich mich an die Sache mal rangemacht. Ich bin ja auch Privatdozent an unserer Trier Universität, und zwar für historische Grundwissenschaften. Und das heißt, mir war eigentlich klar methodisch, wie man an die Sache rangeht. Und ich bin dann sehr tief eingetaucht in dieses sogenannte Nekrolog. Und dann begannen nach und nach die Erkenntnisse zu sprießen.
Ja, Theo Kölzer ist ja ein Begriff. Er hat gerade über die vorhin genannte Abtei St. Maximin bei Trier ja auch intensiv geforscht, eine Auflistung erstellt, was die alles so an Urkunden haben und schon damals festgestellt, da ist nicht alles echt sozusagen. Ja. Aber beim Nekrolog war das zunächst mal was anders. Die sollten das also erforschen.
Ja, in der Tat. Also mein verehrter Lehrer Theo Kölzer hat, das ist dessen Habilitationsschrift, da geht es um die Urkundenfälschung von St. Maximin. Die hat er grundlegend aufgearbeitet. Und dann wissen Sie, in der Wissenschaft ist das immer so, dann erschließen sich immer mehr und immer mehr Themen, die man selbstverständlich vorher nicht im Blick haben konnte. Und wo man sagt, Mensch, also das ist ein Thema für einen Aufsatz, das gehört jetzt nicht direkt in das Buch, das ist vielleicht ein Thema für ein zweites Buch oder das ist ein Thema für einen meiner Schüler. So müssen Sie sich das vorstellen. Und Herr Kölzer, dem ist das auch so gegangen, wenn ich ihn hier mal so deuten darf. Er hat sich also intensiv mit den Urkunden beschäftigt und tauchte dieses Nekrolog da auf. Und das können Sie natürlich nicht en passant auch noch in einem Buch, was im Grunde genommen einem anderen Thema gewidmet ist, abarbeiten. Und dann hat er seinem Schüler Roberg dann später dieses Thema anvertraut. Und das heißt, es war im Grunde genommen klar, dieses Nekrolog muss mal grundlegend untersucht werden. Aber dass dieses das Ergebnis sein würde, dieser Untersuchung, also eine sogenannte Ganzfälschung, wie wir das nennen, war natürlich nicht klar.
Vielleicht nur hier kurz angemerkt, ein Nekrolog ist ein Totenbuch, also eine Auflistung verstorbener Persönlichkeiten, Heiliger und Könige. Wir kommen da gleich drauf zurück, ja, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal diese Abtei benannt und das Wort Mittelalter ist auch schon gefallen. Was ist das denn überhaupt für so diese Abtei St. Maximin? Die war ja gar nicht so klein.
Ja, in der Tat. Also Mittelalter ist eine durch die Wissenschaft gesetzte Epoche. Das können Sie Üblicherweise sagen wir so etwa von 500 bis 1500, aber da kann man sich drüber streiten. Und dieses Kloster, St. Maximin Kloster oder Abtei, ist ein Trierer Kloster. Es ist eines der ältesten Klöster in Europa und es ist eines der bedeutendsten Klöster in Europa. Und jetzt mögen Sie sich denken, warum nur eines von? Das ist sehr schwer zu beantworten, denn um zu sagen, wir sind das älteste Kloster oder nicht, müsste man ja wissen, was die Quellen dieser Zeit, also die historischen Dokumente dieser Zeit, jeweils meinen. Wir haben aus dieser Zeit, aus dem 5. und 6. Jahrhundert, doch allerlei Dokumente, in denen aber nie drin steht, wir sind ein Kloster. Es tauchen da alle möglichen Vokabeln auf, Abbatia, Cellula. Auch für diejenigen, die da wohnen, sagen wir mal, gibt es ganz verschiedene Begriffe und wir wissen gar nicht, sind das nun Mönche, sind das Kanoniker? Kurzum, um zu sagen, wir sind das älteste Kloster, müsste man definieren, was meinen wir eigentlich mit Kloster? Und das ist in dieser Zeit noch nicht möglich und deswegen formulieren wir es so.
Dabei ist St. Maximin selber ja tatsächlich auf, wenn man so will, auf den Steinen erbaut worden einer frühchristlichen, also das heißt noch aus römischen Zeiten stammenden Grabkirche oder zumindest eines Grabbaus, ne? Mit zig Sarkophagen, unter anderem auch die eines damaligen Bischofs, nach dem das ja dann benannt worden ist, dem Bischof Maximin.
Ja, da haben Sie völlig recht, das ist natürlich zutreffend. Das heißt, wir wissen, das ist schon aus spätrömischer Zeit, aber was genau das war in seinen Anfängen, das können wir natürlich nicht sagen. Also war es ein Kloster? Dann würde ich fragen, gut, was meinen Sie denn mit Kloster? Und dann müssten Sie sagen, hatten die eine Regel schon, nach der sie gelebt haben? Und war es die Benediktregel oder war es eine andere? Hatten die regelmäßig Gottesdienst? Haben die Mitglieder dieses Klosters Gelübde abgelegt? Und solche Dinge mehr. Ansonsten haben Sie völlig recht, das ist ein uraltes Trierer Institut, nennen wir das mal. Und es ist ein besonders bedeutendes. Und das kann man überraschenderweise besser fassen als die Frage nach, wann besteht es als Kloster. Bedeutend, damit meinen wir erstens, es hatte große Mengen von Besitz und Rechten. Im Mittelalter, wir sind jetzt hier, nehmen Sie das 7., 8. oder 9. Jahrhundert und auch später, sind ja Klöster im Grunde genommen auch ganz enorme Wirtschaftsfaktoren. Und St. Maximin war im Besitz großer Mengen von Ländereien. Und das ist ein zweites Kriterium für Bedeutsamkeit. Seine Äbte waren ganz oft in bedeutenden Funktionen des Reichs, soll heißen, des Kaisers oder des Königs.
Und man muss auch betonen, die Äbte von St. Maximin waren nicht dem Erzbischof der direkt daneben stehenden Stadt, also von Trier, unterhörig. Die waren unabhängig.
Ja, in der Tat. Das ist auch ein Konstrukt, was für uns Moderne wahrscheinlich überraschend ist. Heutzutage haben wir eine Hoheitlichkeit. Das heißt, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich eine Binnengliederung, aber wir haben nur eine Währung. Zölle sind in Deutschland praktisch nicht vorhanden. Wir haben eine Rechtsprechung auf Bundesebene und Ähnliches. Und da kommen wir zu dem engeren Thema. Das ist im Mittelalter nicht der Fall. Das heißt, sie haben ganz kleine oder auch größere Territorien, die sozusagen im Gebiet der heutigen Bundesrepublik sich befinden, aber bei denen man nicht sagen kann, das ist Teil des Reiches. Und da sind wir bei genau dieser Frage. Bei Bistümern, bei Abteien, bei weltlichen Herrschaften ist es immer die Frage, sind die reichsunmittelbar, wie man sozusagen sagt. Das heißt, einfach gesprochen, sind die auf der Ebene des Herrschers oder sind die diesem unterstellt? Und das ist bei St. Maximin übrigens über Jahrhunderte lang eine der Streitfragen. Sie haben völlig recht, es gibt hier den bedeutenden Erzbischof. Im Mittelalter ist Trier ein Erzbistum. Und daneben ja mehrere alte Abteien, Trier Abteien. St. Maximin ist nur eine davon, vielleicht die bedeutendste, aber sehr viele. Und dessen Äbte möchten nicht dem Herrscher unterstellt sein. Das heißt, sie möchten ihrerseits Münzen prägen, sie möchten ihrerseits Steuern erheben, sie möchten ihrerseits diplomatisch auftreten.
Im Mittelalter war es hier gar nicht so selbstverständlich, dass man lesen und schreiben konnte. Die Mönche der Abtei St. Maximin hatten tatsächlich auch eine Schreibstube. Warum war die so wichtig?
Das ist richtig. Also im Mittelalter ist das, je nachdem, was wir meinen mit Mittelalter. Wir sind jetzt hier im Frühmittelalter, sagen wir mal 7. und 8. und 9. Jahrhundert. Da wissen wir ziemlich genau, lesen und schreiben konnten im Grunde genommen nur Kleriker. Und da auch nicht alle. Also so jemand wie ein Kaiser kann in aller Regel nicht lesen und schreiben. Überraschend werden Sie das finden. Kann man auch mal drüber sprechen.
Ich meine mich auch erinnern zu können, mal gelesen zu haben, dass die Kaiser auf ihren offiziellen Urkunden im Mittelalter tatsächlich, wie Sie sagen, nicht mit ihrem Namen unterschrieben haben, sondern nur mit einem Strich?
Ja, in der Tat. Das ist eine ganz heiße Frage. Sie gut vorbereitet. Sie sprechen ein wichtiges Thema an. In der Tat, wenn wir davon ausgehen müssen, und das müssen wir, die Herrscher konnten gar nicht lesen und schreiben oder jedenfalls nicht, wie man es heute versteht. Und vor allen Dingen konnten sie nicht Latein lesen und schreiben. Denken Sie dran, im 6. Jahrhundert stirbt der letzte Muttersprachler, lateinische Muttersprachler. Und alle folgenden Herrscher, sagen wir mal die fränkischen Herrscher, sind selbstverständlich keine Muttersprachler. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie autorisieren Sie denn ein Dokument, zum Beispiel eine Urkunde, was in Ihrem Namen ausgestellt wird? Das ist eine sehr heiße Frage der Diplomatik. Und eine Lösung, einen Reim, den wir uns auf diese Frage machen, ist, es gibt einen etwas, was wir nennen könnten Geschäftsgang. Der ist sehr viel simpler und sehr viel weniger reguliert, als wir das noch vor 30 Jahren dachten, tatsächlich. Immerhin gibt es aber einen solchen Geschäftsgang, so stellen wir uns das vor. Und an dessen Ende steht nicht eine Unterschrift durch den Herrscher, beziehungsweise man muss jetzt sagen, steht nicht eine autographe Unterschrift, also durch ihn selber, sondern steht ein anderes Zeichen, sagen wir mal, einen, wir nennen das Vollziehungsstrich. Der kann sein ein Haken, bei Karl dem Großen ist es eher so ein Haken, da gibt es aber auch Striche oder Teile von Strichen oder Buchstaben oder Ähnliches. Sie sprachen anfänglich von Skriptorium, Schreibstube, in der Tat, Sie haben völlig recht, Schriftlichkeit ist sehr wenig ausgeprägt. Lesen und Schreiben, es gibt viele Leute, die beherrschen nicht beides. Auch das ist eine eher fremde Vorstellung, wenn wir heute sagen, jawohl, ich bin alphabetisiert, dann heißt das ja in aller Regel, der kann lesen und schreiben oder die. Das ist im Mittelalter auch anders. Wir kennen Fälle, da kann jemand lesen oder schreiben, aber nicht notwendigerweise beides. Sie hatten jetzt gefragt nach der Bedeutung des Skriptoriums. In der Tat, die ist sehr hoch. Nicht nur des St. Maximiner Skriptoriums, sondern auch Mainz beispielsweise, Lorsch, um hier mal ein paar Institute in der Nähe zu nennen. Und die Bedeutung ist für uns heutige deswegen so hoch und im Grunde genommen einzigartig, weil das die Orte sind und das auch die einzigen Orte sind, an denen Schriftlichkeit passiert, soll heißen, an denen alles, was auf uns gekommen ist, aus karolingischer Zeit, abgeschrieben worden ist. Das ist also eine geradezu epochemachende Wichtigkeit, dass wir sagen können und sagen müssen, in Domschulen, in klösterlichen Instituten, kurzum in Skriptorien, durchaus so, wie Sie das kennen von Der Name der Rose, werden Texte kopiert. Und deswegen überhaupt nur sind sie bis zu uns hier, zum Beispiel in die wissenschaftliche Bibliothek und in das Stadtarchiv gelangt.
Das ist ja auch eingedenk der Tatsache, dass ja eine Druckmaschine, wie wir sie heute kennen, oder der Prozess des Druckens ja erst tatsächlich nach 1450 erfunden worden ist. Mhm. Das heißt, die haben wirklich alles per Hand schreiben müssen oder haben die auch gemalt? Also wenn man sich so diese alten Bibeln anschaut, das sind ja prächtige Bände.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also überwiegend wird geschrieben. Das hängt allerdings auch sehr von der Textgattung ab, also Abschriften, wie wir sagen, der Heiligen Schrift, also der Bibel oder anderer Texte aus dem Umfeld der Heiligen Schrift sind häufig auch, wir sprechen dann davon, die seien illuminiert, das heißt, es sind noch andere Elemente da drin als reine Schrift, aber im Grunde genommen, rein quantitativ gesehen, ist es überwiegend Schrift.
Und was für Texte wurden da in der Regel abgeschrieben oder verfasst? Was war da besonders wichtig? Ja.
Das ist eine gute, aber auch schwierige Frage. Das müssen Sie sich so vorstellen. In Skriptorien werden im Grunde genommen alle Textgattungen, die das frühe Mittelalter kennt, reproduziert, also abgeschrieben. Das sind selbstverständlich nicht so viele, wie wir heute haben, aber durchaus sehr viel mehr, als man sich laienhaft vorstellt. Also an erster Stelle stehen selbstverständlich immer die einzelnen Teile der Bibel. Dann gibt es viele Texte der sogenannten Kirchenväter, das sind die ganz frühen Gelehrten, die sich über die Texte der Bibel hermachen, sie kommentieren, sie mit Anmerkungen versehen und ähnliches. Es gibt aber auch Texte aus dem, was wir heute Naturwissenschaften nennen würden, aus dem Bereich der Medizin, der Physik. Stellen Sie sich einfach vor, Sie kennen, in der Schule haben wir, weiß ich, Archimedes oder sowas mal gemacht. Das sind alles Leute, deren Leben natürlich viele Jahrhunderte und mehr als ein Jahrtausend vor uns liegen. Und auch deren Texte sind auf uns gekommen. Das heißt, irgendjemand hat sie abgeschrieben. Und da sind wir wieder im Skriptorium. Also das ist eine ganz große Breite tatsächlich. Theologie steht allerdings ganz weit vorne. Das muss man so sagen. Theologie in einem weiteren Sinne. Juristerei. Aber durchaus auch Dichtung, also das, womit wir alle in der Schule heimgesucht worden sind, Vergil oder Cäsars Kommentare zum Gallischen Krieg, werden alle in Skriptorien abgeschrieben. Urkunden wiederum sind in diesem Zusammenhang ein Sonderfall, weil ja Urkunden einen anderen Entstehungskontext haben. Was meine ich damit? Wenn Sie jetzt einen normalen Kodex haben, das ist der Fachterminus für Buch, und der kommt ins Skriptorium, dann heißt es, von diesem Kodex brauchen wir eine Abschrift. Dann wird die dort angefertigt und in aller Regel ist es so, man leiht sich einen Band aus, kopiert den und gibt den zurück für die eigene Klosterbibliothek oder für die Sakristei des Klosters, denn diese Texte werden ja auch benutzt im täglichen Gottesdienst. Das ist der Entstehungskontext solcher Texte. Bei Urkunden ist es natürlich etwas ganz anderes. Bei Urkunden gibt es einen Aussteller, das ist gerne der Herrscher, und einen Empfänger, das ist dann gerne ein Kloster, etwa St. Maximin. Und da ist es selbstverständlich nicht automatisch so, dass das Kloster sagt, passen Sie mal auf, in unserem Skriptorium schreiben wir mal eine Urkunde und die legen wir Ihnen dann vor. Das ist ein ganz anderer Kontext. Das heißt, Herrscherurkunden werden in aller Regel im Umfeld der herrscherlichen Kanzlei geschrieben und weniger im Skriptorium. Ob da gibt es andere Fälle, eine sogenannte Empfängerausfertigung. Der Empfänger bereitet das vor und legt das vor, etwa dem Herrscher, aber in aller Regel entstehen Urkunden im Gegensatz zu literarischen Texten im Umkreis der herrscherlichen Kanzlei.
Also harte Arbeit für die Mönche, die da leisten mussten. Nicht nur für die Mönche, sondern natürlich auch für die Schreiber. Sie haben es gerade erwähnt, zum Beispiel in den königlichen Stuben und so weiter. Aber wer hat denn garantiert, dass das alles auch echt ist, was sie da geschrieben haben? Ich meine, da ist ja die Versuchung riesig, mal eben was anderes da niederzuschreiben.
Ja, vielen Dank. Sie sagten gerade, harte Arbeit für die Schreiber oder auch für die Mönche. In diesem Fall muss man das gleichsetzen. Jeder, der schreibt in karolingischer Zeit, ist vielleicht nicht Mönch, aber er ist Geistlicher. Also ein Weltlicher wie Sie und ich, der im Skriptorium schreibt oder auch nur in der herrscherlichen Kanzlei, ist eigentlich nicht vorstellbar, wissen wir kaum. Wer garantiert dafür? Auch das muss man ein bisschen gleichsam auseinander differenzieren. Für eine Fälschung ist eine Sache unabdingbar und das ist ein Fälschungsmotiv. Und wenn Sie jetzt haben ein Skriptorium, das einen Text, weiß ich nicht, von Vergil reproduzieren soll, was sollte das Fälschungsmotiv sein? Das ist natürlich Quatsch, so einen Text fälschen zu wollen. Nehmen Sie die Heilige Schrift, da hätte sich jeder Geistliche selbstverständlich vorgehütet, da fälschen zu wollen. Was es durchaus bei diesen Texten gibt, sind Fehler im Kopierprozess. Die machen uns heutzutage sehr zu schaffen. Die darf man aber selbstverständlich nicht Fälschung nennen, sondern das sind einfach Fehler ganz unterschiedlicher Art. Bei Urkunden ist auch das wieder anders. Auch bei bestimmten Texten, die wir nicht Urkunden nennen würden, sondern aus der Sphäre der Juristerei, da ist dann schon mal ein Fälschungsmotiv erkennbar. Bei Urkunden ist es fast offenkundig. Da geht es eigentlich immer um Rechte oder Besitz. Da ist eigentlich das meiste denkbar, was Sie sich so vorstellen können, im Detail. Und jetzt war die Frage, wer garantiert das? Im Grunde genommen garantiert der Aussteller das. Das heißt, am Ende dieses großen Prozesses, so müssen wir uns das vorstellen, einer Urkundenentstehung, gibt es ein Dokument, ein ganz offizielles Dokument, was auch besondere grafische Merkmale aufweist, was gerne besiegelt ist und was wir, um seine Bedeutung zu illustrieren, auch gerne Plakate des Mittelalters nennen. Und dort erscheint in der ersten Zeile ein Aussteller. Nehmen wir einen König, zum Beispiel den fränkischen Herrscher Dagobert, da sind wir im 7. Jahrhundert, also sehr früh, der garantiert das.
Und wenn der besagte König Dagobert diese Urkunde aber niemals ausgestellt hat, sondern jemand behauptet hat, dass er die ausgestellt hat und der König Dagobert schon längstens verstorben ist?
Ja, das ist eine weitere sehr gute Frage. Der Aussteller, das ist die Theorie, garantiert es und das ist auch sehr häufig der Fall, aber in der Tat machen sich immer wieder und gerade im Frühmittelalter andere daran, ein Recht erwerben zu wollen oder ein Recht verändern zu wollen. Das heißt, der Wald, den wir besitzen, ist eigentlich viel größer. Oder der Vogt hier, der nebenan ist, der darf das gar nicht, was der immer mit uns tut. Das sind so klassische Motive und die können Sie natürlich dem Herrscher nicht ohne weiteres unterjubeln, um eine Urkunde zu kriegen. Und dann geht man schon mal hin und fälscht eine Urkunde, ja. Urkundenfälschungen, das ist wichtig zu betonen, sind immer mal wieder in der Presse gewesen und da muss man fein differenzieren, um nicht populistisch zu werden. Also Urkundenfälschungen sind nicht das, was man landläufig darunter versteht. Das erste wäre, dass Urkunden nur in den selteneren Fällen sogenannte Ganzfälschungen sind. Das heißt, jemand besitzt nicht ein Recht und hat gar keine Urkunde über dieses Recht und erfindet alles ex nihilo, aus dem Nichts. Das würden wir Ganzfälschung nennen. Das ist, ich will nicht sagen, der Ausnahmefall, aber man sollte daran denken, dass es nicht so ist, dass also jedes Skriptorium sich hinsetzt und massenweise Ganzfälschungen produziert, dass wir nichts mehr glauben können. So ist es nicht. Die überwiegende Zahl von Fälschungen sind Verfälschungen oder Verunechtungen. Das heißt, es wird im Text etwas manipuliert oder man hatte das Recht, man hatte auch eine Urkunde zu dem Recht, aber die sind alle verbrannt. Und was jetzt? Ich muss jetzt nachweisen, nein, nein, dieser Acker gehört wirklich mir oder dieser Wald oder mir stehen diese Abgaben zu, aber ich kann es nicht mehr beweisen, weil die Normannen das Kloster geplündert haben im 9. Jahrhundert, weil wir einen Brand haben. Und dann, ich will es mal etwas charmant formulieren, hilft man der Wahrheit nach, denn man hatte ja eine Urkunde von Dagobert, man hatte ja eine Urkunde Karls des Großen, aber jetzt hat man sie nicht mehr und dann stellt man eine solche Urkunde her, so will ich es mal so formulieren.
Und das Nekrolog, warum war das so wichtig, was stand da drin?
Ja, das Nekrolog ist eine interessante Geschichte. Also zunächst mal, wir hatten es gerade schon angesprochen, ein Nekrolog im Sinne der Medievistik ist ein Verzeichnis im Grunde genommen, was gerne aufbaut als auf einem kalendarischen Grundgerüst. Das heißt, Sie haben einen Kalender und wie das bei Kalendern so ist, die weisen Ihnen aus jeden Monat und jeden einzelnen Tag. Und in diesen Kalender tragen Sie dann ursprünglich ein Namen von entweder verstorbenen Mitbrüdern oder verstorbenen Mitbrüdern einer befreundeten klösterlichen Gemeinschaft und ähnliches. Und die werden dann immer wieder am entsprechenden Tag im Gottesdienst verlesen. Man feiert Gottesdienst und erinnert sich der Sache oder der Tatsache, dass an diesem Tag auch der Bruder XY verstorben war. So muss man sich einen Nekrolog im Grunde genommen vorstellen.
Und das Besondere in diesem Fall ist, man kann natürlich dann die Gelegenheit nutzen und dazu schreiben, wir erinnern uns heute an den Todestag und ich sage jetzt nochmal König Dagobert und by the way sozusagen, er hat uns damals auch das und das geschenkt.
Genau so ist das. Im Laufe der Zeit werden nicht nur Mitbrüder oder einfache Mönche einer befreundeten Gemeinschaft eingetragen, sondern auch Wohltäter. Das kann sein durchaus der Regionalfürst, aber gerne auch Herrscher. Und da wird dann nicht nur eingetragen, die sind an diesem und jenem Tag gestorben, sondern heute ist gestorben König Dagobert, der uns damals dieses und jene geschenkt hatte. Sodass man des Wohltäters gedenkt und auch seiner Schenkung, vergessen Sie nicht, auf diesen Schenkungen der Herrscher basiert im Grunde genommen das gesamte Leben einer solchen Gemeinschaft, das Wirtschaftsleben. Ohne Schenkungen, ohne Wälder, ohne Äcker, ohne Rechte, ohne Abgaben können die nicht leben. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, ein wichtiges Kloster zu sein. Sie sagten anfänglich ein Reichskloster oder eine Reichsabtei. Man sollte vielleicht besser sagen ein Königskloster. Was heißt das? Das hat mehrere Aspekte. Und ein Aspekt, der zu dieser Benennung durch uns Wissenschaftler führt, ist, das ist ein Kloster, was reich gesegnet worden ist durch die Herrscher, durch Schenkungen. Unser Nekrolog hier schien, als ich diese Aufgabe übertragen bekam von meinem verehrten Lehrer, ein klassisches Nekrolog zu sein. Das gibt es in sehr vielen Klöstern, Nekrologe. Das ist sozusagen ganz gängige Praxis, eine hochinteressante Quelle im Übrigen, vergleichsweise schwer zu bearbeiten, aber eine hochinteressante Quelle. Und so schien es zu sein, dass da, da sind also die Brüder hier eingetragen, unseres Klosters, das wird dann in abgekürzter Form da zitiert. NC steht dann da, Nostrae Congregationis, unsere Gemeinschaft. Manchmal steht da auch Sancti Martini, dann sind das Brüder aus dem benachbarten Martinskloster hier und ähnliches. Und auch da tauchten diese Einträge auf die Herrscher. Die nennen wir dann Traditionsnotizen, ein Name eines Herrschers samt seiner Schenkung. Warum? Weil tradere, lateinisch tradere, ein Wort ist für schenken, also Schenkungsnotizen. Die tauchten dann da auf. Und als ich mich da dran machte, dachte ich, das ist ja ein klassischer Fall. Jetzt musst du dich drum kümmern, zu welcher Zeit sind diese Einträge vorgenommen worden. Also wie ist das Verhältnis zwischen Schenkung und Eintrag ins Nekrolog? Haben die das sofort gemacht am Tag nach der Schenkung oder sehr viel später? Das heißt, ich habe versucht, diese Traditionsnotizen zu analysieren und zu interpretieren. Und dabei fiel mir dann im Laufe der Jahre, muss man sagen, auf, dass diese Traditionsnotizen basierten ausschließlich auf solchen Urkunden, die immer schon, verdächtig gewesen waren, keine lupenreine Kanzleiprodukte des Herrschers zu sein. Und da begann es natürlich besonders spannend zu werden.
Das heißt, diese Urkunden, auf die sich dieses Nekrolog bezog, waren Fälschungen.
Ja, andersrum, Sie hatten einleitend gesagt, Theo Kölzer, in der Tat, der hatte die Urkunden selber studiert und eine grundlegende Neubewertung bestimmter Stücke vorgenommen. Und dann war er auch, darüber sprachen wir auch, an diesem Nekrolog vorbeigekommen und hatte sich überlegt, ja gut, also das kann man jetzt nicht, das vergebe ich mal einem meiner Schüler, das war ich. Das heißt, wir wussten oder ich wusste, wie ist jetzt methodisch vorzugehen. Und in der Tat ist es so, dass St. Maximin nicht nur eines der ältesten Klöster ist, auch nicht nur eines der bedeutendsten Klöster, sondern auch eines der berühmtesten Fälschungsnester, würden wir sagen, auf deutschem Gebiet für Urkundenfälschungen, vergleichbar etwa mit Fulda oder Passau. Und deswegen gewann die ganze Sache natürlich eine besondere Brisanz, beziehungsweise führte die Fragestellung, die ich zu behandeln hatte, in ganz andere Bahnen. Denn wenn Ihnen ein akademischer Lehrer sagt, edieren Sie bitte, also bereiten Sie auf dieses Nekrolog, dann wissen Sie, aha, da werde ich es zu tun haben mit liturgischer Memoria, also mit dem Gedenken der Mönche an verstorbene Mitglieder. Da werde ich es zu tun haben mit Besitzgeschichte, eben indem ich mir angucke, was steht in den Traditionsnotizen so drin. Da werde ich es zu tun haben mit Rechtsgeschichte und Ähnlichem. Aber Sie rechnen von vornherein nicht damit, dass Sie auch in diesem Bereich der Urkundenfälschungen rutschen würden.
Ich frage mich ja so ein bisschen, wer macht sich denn dann die Arbeit? Also die haben da Urkunden verwendet, die offenbar gefälscht waren, die halt einen bestimmten Besitz wahrscheinlich legitimieren oder eine Schenkung oder ein Privileg, wie zum Beispiel ein gewisses Recht. Und dann wird das Ganze in einem Totenbuch dann verfasst und so weiter. Aber dieses Totenbuch ist doch wahrscheinlich jahrhundertelang verfasst worden, oder?
Ja, in der Tat. Also zunächst mal, man muss die Sache ein bisschen trennen und dann wieder zusammenführen. Sie haben recht. Also in St. Maximin gab es zwei oder je nach Sichtweise drei größere Fälschungswellen von Urkunden. Die können wir zeitlich auseinanderhalten. Ihren Zielpunkt können wir zeitlich auseinanderhalten. Und wir können sagen, warum man nun diesen Komplex von drei Urkunden etwa gegen Ende des 10. Jahrhunderts gefälscht hat. Und warum man diese fünf Urkunden in einem zweiten Vorgang gefälscht hat. Das können wir relativ gut bestimmen. So, das ist das Erste. Und jetzt ist Ihre berechtigte Frage, was hat das Totenbuch damit zu tun? Und das ist eigentlich die Krönung, habe ich jedenfalls damals so empfunden, und auch die Rezensenten, die Krönung dieses ganzen Manövers. Die St. Maximiner Mönche und vor allen Dingen ihr Abt, dieser berühmte Benzo, kommen nun im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts in die Bredouille, dem neuen Herrscher, der in Italien sitzt, zeigen zu wollen, zeigen zu müssen, was sie eigentlich für Rechtstitel besitzen. Solche Fälle gibt es ja. Auch uns heutigen, irgendwann muss man nachweisen, also wenn sie sich bewerben, haben sie Abitur oder nicht, haben sie studiert. Also sie müssen sozusagen Auskunft geben über die Rechtstitel, die sie besitzen. Und das ist nun in diesem Fall besonders heikel, weil sehr viele der Urkunden eben keine echten sind. So, und das heißt nichts anderes als, sie gehen zum Herrscher und sagen dem, das sind unsere Rechtstitel. Wie könnt ihr es nachweisen? Über die Urkunden. Aber die Urkunden, Klammer auf, sind alle im Skriptorium von St. Maximin entstanden und nicht bei dir in der Kanzlei und auch nicht bei deinen Vorgängern. Das geht zum Teil so weit, dass sie dem regierenden Herrscher Heinrich V. Urkunden vorlegen müssten, die angeblich sein Vater ausgestellt hatte. Das ist nun eine skurrile Situation. Stellen Sie sich vor, ich mache mal vielleicht ein Beispiel, Sie fälschen irgendwas und da steht Friedrich Merz oder Angela Merkel und das müssen Sie nun in dessen Büro geben und sagen, schauen Sie mal hier, das haben Sie doch da. Das ist natürlich besonders delikat, besonders gefährlich und wäre auch, nicht besonders intelligent.
Um nicht zu sagen frech, oder? Also dreist, wie Sie gerade
sagen. Ja, wir, moralische Maßstäbe sind uns nicht so, liegen uns eher fern. Aber ich weiß, was Sie meinen, würde ich sofort unterschreiben. Ist frech, riskant und Ähnliches. Und jetzt überlegt man sich, Mensch, also wir müssen das aber trotzdem nachweisen. Wie machen wir das jetzt? Und das ist eigentlich der Clou. Die sagen dann, ich, Abbenzo, genießt aus anderen Gründen ein besonderes Vertrauensverhältnis mit dem Herrscher. Ich möchte den treffen und der ist ja in Italien. Das heißt, ich muss über die Alpen fahren. Und da kann ich natürlich nicht diese ganzen Urkunden mitschleppen. Das ist die Geschichte, die die daraus machen. Da kann ich nicht die ganzen Urkunden mitschleppen. Die sind alle besiegelt mit Wachssiegeln. Das ist sehr schwierig. Ich brauche selber Gepäck. Und jetzt bin ich ja ein Mann, der sehr vertrauenswürdig ist. Ich bin ein Abt, einer der bedeutendsten Abteien des Reiches. Und du verstehst sicher, lieber Herrscher, dass ich nicht alles mit... Aber ich habe dir unser Totenbuch mitgebracht. Du weißt ja, was das ist, Totenbuch. Da schreiben wir rein, dass meine Mitbrüder gestorben sind. Und auch die Tradition, da kannst du ja nachlesen, was deine Vorgänger bis auf Dagobert uns alles geschenkt haben. Das wird ja wohl reichen als Nachweis. Das ist der Clou, verstehen Sie. Man rechnet mit zwei Dingen. Das erste ist, der Abt genießt ein hohes Ansehen, da wird nicht so genau hingeguckt. Das zweite ist, und das ist eigentlich die ganze Raffinesse, ein Totenbuch, ein Nekrolog, ist nun ausgerechnet eine Quellengattung, die niemand für fälschungsverdächtig hält. Wir sprachen anfänglich darüber, da fragten Sie mich nach Fälschungsmotiven und dann sagte ich Ihnen, gut, also was hat es für einen Sinn, so einen Vergil-Text zu fälschen, ne, oder einen Cäsar-Text, ja, Quatsch, ne? Und das nutzen die aus, denn das ist ein Buch, was im täglichen Kapiteloffizium, also im Gottesdienst benutzt wird. Und da kommt natürlich niemand auf die Idee zu sagen, gut, also ist der denn da wirklich gestorben? Ja, und ist das da wirklich? Sondern man nimmt das ernst als Beweis, dass diese Traditionsnotizen die Urkunden ersetzen.
Obwohl es ja keine beglaubigte Urkunde ist.
Ja, genau. Obwohl es keine beglaubigte Urkunde ist, genau.
Und der König hat das alles geglaubt?
Also ob er es geglaubt hat, das wissen wir nicht, aber wir müssen es schließen. Aus der Tatsache, dass diese Pancarta, nennen wir das, diese Urkunde, mit der der Herrscher sämtliche Rechtstitel beglaubigt, tatsächlich ausgestellt worden ist. Die bringt der Benzo mit nach Hause über die Alpen. Und das Manöver muss man daher als gelungen betrachten.
Wenn ich das also richtig verstehe, dieses Nekrolog, dieses Totenbuch, das ist gar nicht alt gewesen, sondern das haben die quasi erstellt für diesen Besuch.
Das ist genau zutreffend. Es ist zunächst mal gewesen ein Kalender aus karolingischer Zeit, aus dem 9. Jahrhundert. So, und ich stelle es mir so vor und ich glaube es auch wahrscheinlich machen zu können, Folgendes, man hat also diesen Plan gefasst. Wir versuchen die Vorlage der Urkunden zu ersetzen durch die Vorlage des Nekrologs, wo die ganzen Traditionsnotizen verarbeitet sind. Das ist der Plan. Dann nimmt man sich einen sehr großen, repräsentativen karolingerzeitlichen Kalender. Dieser Band, der jetzt in Manchester liegt, ist Großfolio. Das heißt, der ist also einen halben Meter hoch im Grunde genommen. Und trägt da alle Urkunden ein. Also man verarbeitet da, und zwar eben nur die Falser, nur die Fälschungen, liest sich die durch. Interessanterweise macht man auf der Rückseite auch eine Zusammenfassung, formuliert eine Traditionsnotiz und trägt die dann in das Nekrolog ein. Und Sie haben völlig recht, das ist eine untypische Form für die Gattung Nekrolog, weil Nekrologe, die ununterbrochen über Jahre, Jahrzehnte und länger benutzt werden, natürlich immer von mehreren Händen, also von mehreren Schreibern geschrieben worden ist, weil irgendwann mal der Schreiber, der es führt, verstirbt, dann gibt es einen Nachfolger und der führt das fort. Und das ist bei unserem nicht der Fall. Das sind im Grunde genommen eine Haupthand, also einen Schreiber, den können wir auch nachweisen, der trägt 80% der Textsubstanz da ein. Das ist nebenbei bemerkt ein weiteres Argument dafür, dass dieses Nekrolog zielgerichtet eingesetzt worden ist zur Absicherung sämtlicher Urkundenfälschungen, die man als solche nicht vorlegen konnte.
Das heißt, die haben dieses Nekrolog auch nicht weiter verwendet?
Nein, genau. Genau, so ist es.
Ist in der Schublade verschwunden.
Genau so ist es, ja. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Das Nekrolog kommt wieder nach St. Maximin und wird dann aber nicht mehr fortgeführt. In der Tat, so ist das. Weil das Manöver geglückt ist, da werden keine weiteren verstorbenen Mönche eingetragen. Wohl gibt es ein anderes Nekrolog aus St. Maximin, was wir dann natürlich deuten als das eigentliche Nekrolog. Also das, von dem Sie sprechen, das aus Manchester, war getarnt als Nekrolog. Man hat es angelegt, nach Italien gebracht, dort eingesetzt, wieder zurückgebracht und dann in ihre Schublade gesteckt. Und ein eigentliches Nekrolog gibt es auch, aber das hat mit dieser ganzen Sache gar nichts zu tun.
Auf lange Sicht hat das trotzdem nicht zum Erfolg geführt. Die Abtei hat dann doch ihre Unabhängigkeit verloren. Ja. Sie existiert heute ja auch nicht mehr. Sie ist ja vor 200 Jahren aufgelöst worden. Ja. Heute, wer sich in Trier auskennt, das ist heute eine Sporthalle. War lange Zeit auch eine Garnison von Soldaten. Ja. Aber die Kirche selber steht ja immer noch da. Ja. Und die Urkunden sind ja verstreut. Also vieles ist ja hier in Trier noch vorhanden, in den Archiven. Ja. Eins ist in Manchester. Und dieses Nekrolog ist aber nicht die einzige Fälschung. Sie haben es ja angemerkt, die hier in Trier entstanden ist, in anderen Orten in Deutschland ja auch. Ja. Es gibt ja auch noch ganz berühmte andere Fälschungen, wie zum Beispiel die der Habsburger vor 700 Jahren, die dann damit sagen wollten, wir sind aber ein unabhängiges Herzogtum und so. Also eine ganz andere Geschichte. Haben Sie denn hier in Trier auch noch weitere Fälschungen oder Urkunden, von denen Sie wissen, das ist eine Fälschung?
Ja, absolut. Also vielleicht darf ich das nochmal aufgreifen, was Sie sagten. Die St. Maximiner verlieren dann tatsächlich ihre Reichsunmittelbarkeit, nur 20 Jahre später im Grunde genommen oder ein wenig später nach dieser Aktion. Aber diese Fälschungsaktion des Nekrologs, da ging es beileibe nicht nur um die Reichsunmittelbarkeit. Das heißt, als punktuelle Aktion war die absolut erfolgreich. Reichsunmittelbarkeit verlieren die Mönche dann, aber das ist sozusagen ein anderes Kapitel der Geschichte. Jetzt zu Ihrer Frage zurück. In der Tat, Trier ist eine wunderschöne Stadt. Trier ist eine Stadt, die besonders für ihre römischen Überreste bekannt ist, für ihre fantastischen Handschriften bekannt ist, von denen wir größere Teile hier verwahren. Aber Trier war auch im Mittelalter sehr bedeutend durch sein Erzbistum, durch seine vergleichsweise große Anzahl alter und uralter benediktinischer Klöster. Und aus Perspektive der Wissenschaft war Trier auch bekannt als Fälschungsnest. Also es ist im Grunde genommen noch sehr viel zu tun. St. Maximin haben wir, glaube ich, gut aufgearbeitet. Ören kaum, also St. Emin, wir sprechen von Ören. St. Maria ad Martyres kaum, das Erzbistum selber kaum. Und es gibt zahlreiche Urkunden, von denen wir annehmen oder vermuten, das könnten Fälschungen sein. Bei vielen wissen wir es auch. Sie sind zu meinem großen Bedauern nicht alle hier bei uns in Trier. Das hat einfach Gründe der jüngeren Geschichte. In napoleonischer Zeit, es ist bekannt, dass Trier besetzt war von den französischen Truppen und die haben eben nicht nur Trier besetzt, sondern auch regelrechte Kulturplünderungen vorgenommen, das darf man so sagen. Sehr viele Kunstschätze, Kulturgüter und eben auch Urkunden mitgenommen. Und die größte Menge von Herrscherurkunden für St. Maximin, auch für andere Klöster, liegt heute in Paris beispielsweise.
Diese ganze Geschichte mit Maximin und den anderen Fälschungen, das ist Mittelalter, das ist jetzt für uns alles weit weg. Aber selbst in unserer Gegenwart haben wir mit dem Problem von Fälschungen zu kämpfen. Aber wir sind jetzt im Jahre 2026. Herr Robeck, wie sieht es denn da mit Fälschungen aus?
In der Tat, vielen Dank für Ihre Frage. Gehen wir ein bisschen in die Gegenwart. Da ist das Thema nach unserer Auffassung eigentlich noch viel aktueller als im Mittelalter. Fälschung, Verfälschung und diese Sachen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, KI und alles, was da dranhängt. Das heißt, es war sicher nie so einfach wie heutzutage, etwas zu produzieren, was nicht das war, wonach es aussah. Ich glaube, da besteht Einigkeit. Denken wir an dieses berühmte Bild, Donald Trump fasst die Hand des Heiligen Vaters an und diese Dinge. Das war noch nie so leicht wie heutzutage. Und in diesem Zusammenhang spielen Archive eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass Archive durchaus selbstbewusster mit dieser Rolle umgehen würden. Und zwar aus folgendem Grund. Archive verwahren ja nicht nur mittelalterliche Urkunden, seien sie nun echt oder gefälscht, sondern Archive sind wachsende Organismen, die alles aufbewahren, was für die Geschichte ihres Trägers einschlägig ist. In unserem Fall ist das die Stadt Trier selbstverständlich. Und jetzt stellen Sie sich vor, heutzutage mit KI, mit dem einfachen Foto, was jedermann machen kann, was jedermann manipulieren kann, ist es natürlich ausgesprochen simpel, irgendein Schriftstück städtischer Provenienz oder auch ein privates Stück zu fotografieren und etwas anderes draus zu machen. Ganz klar. Zum Teil spielen wir ja damit, dass die Öffentlichkeitsarbeit jetzt einfach ist, weil wir sagen können, Mensch, wir können Beiträge wie diesen machen, wir können in irgendwelchen Portalen etwas posten und zeigen, wie sieht sowas aus. Das ist ein guter Aspekt. Der gefährliche, würde ich sogar sagen, ist aber natürlich auch, dass Sie jede Bildvorlage so manipulieren können, wie Sie das glauben. Was ist die zentrale Rolle von Archiven? Was auch immer Sie publiziert finden an Bild- oder Textmaterial, müssen Sie ja im Grunde genommen heutzutage noch ganz anders als vor 20 Jahren zunächst mal einer Prüfung unterziehen, was ist das denn? Also nicht im Sinne, was ist das, sondern ist das das Original? Und Sie selbst als Privatmann und Ihre Frau und Ihre Freundin, das heißt im Grunde genommen jeder und jede, kann das nicht immer mit letzter Gewissheit beantworten. Und jetzt kommen Archive ins Spiel, denn wenn Sie ganz, ganz, ganz sicher sein wollen, dass Sie es mit einem Original zu tun haben, finden Sie das nur in Archiven. Dafür garantieren Archive sogar. Archive sind Institutionen, die einem Archivgesetz gehorchen. Das heißt, selbst wenn wir es wollten, und das wollen wir natürlich nicht, dürften wir diese Dinge gar nicht manipulieren. Und das heißt, wenn Sie wirklich die einzig vorhandene Grundlage ermitteln wollen und sich dann ein Urteil bilden wollen, dann müssen Sie in Archive gehen.
Vielleicht ist es ja doch ganz gut, dass es vom Mittelalter nicht so viel Material gibt, also sich erhalten hat. Das macht dann die Recherche einfacher. Für die Gegenwart bin ich mal gespannt, wie wir mit dieser Masse an Material, echt oder nicht echt, zukünftig damit umhergehen werden. Herr Robeck, vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Gern geschehen, sehr gerne.
Und wir werden über das Thema gefälschte Dokumente uns auch in Porta, dem Volksfront Geschichtspodcast, auch weiterhin unterhalten. Bleibt dran, denn wir haben auch die Gelegenheit, uns mal eine gefälschte Urkunde, die hier im Stadtarchiv liegt, uns mal näher anzuschauen.
Ja, und mehr Infos auch zum Nekrolog und weiteren Geschichten aus dem Mittelalter findet ihr auf volksfreund.de/porta. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.